Ich bin Pfarrer in der anglikanischen Kirche, das ist die Kirche von England, und ich liebe diese Kirche. Man muss allerdings sagen, dass zwar weltweit die christliche Kirche in einem enormen Tempo wächst, die anglikanische Kirche aber seit Jahren zahlenmäßig ständig schrumpft. Wir haben so viele Mitglieder verloren, dass einige vermuten, sogar Gott hätte die anglikanische Kirche verlassen. In der Zeitschrift Privatdetektiv erschien ein Artikel mit dem Titel »Gott tritt aus der Kirche aus«. Darin heißt es, dem Beispiel ehemaliger führender Anglikaner folgend hat der Allmächtige angedeutet, dass auch er die Kirche von England verlassen wird. Freunde von Gott meinen, dass hinter seiner plötzlichen Entscheidung, zur katholischen Kirche zu konvertieren, der Streit um die Frauenordination steht. Nach verlässlichen Quellen war er schon seit einiger Zeit nicht mehr mit dem Kurs der anglikanischen Kirche zufrieden. Jetzt hat er genug. Ein Sprecher erklärte, Gott zu verlieren ist natürlich schon ein Schlag. Aber damit werden wir eben leben müssen. Einen großen Teil meines Lebens war ich kein Christ. Ich hatte immer drei Haupteinwände gegen den christlichen Glauben. Erstens erschien er mir unattraktiv. Ich fand alles, was mit Christentum, Religion, Kirche zu tun hatte, langweilig. Mir ging es wie Robert Louis Stevenson, der einst als etwas ganz Außergewöhnliches in seinem Tagebuch vermerkte, heute war ich in der Kirche und bin nicht niedergeschlagen. Bei mir war es dasselbe, ich hielt es für unattraktiv. Zweitens hielt ich es aber auch für unwahr. Ich sagte, ich hätte intellektuelle Einwände. Ich bezeichnete mich als Atheist und nannte mich selbst, was wohl recht anmaßend war, einen logischen Deterministen. Ich schrieb einen Aufsatz, in dem ich die Nicht-Existenz Gottes bewies. Dafür wurde ich für den Schulpreis in Religion nominiert, was einiges über den Zustand des Faches Religion an meiner Schule verriet. Ich hielt das Christentum also für unwahr. Und ich hielt das Ganze für unwichtig für mein Leben. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand, der vor 2000 Jahren und 2000 Kilometer weit weg gelebt hatte, irgendeine Bedeutung für mein Leben heute haben könnte. In der Schule sangen wir das Kirchenlied Jerusalem, eigentlich ein wunderschönes Lied. Dort heißt es, und wandelten diese Füße, gemeint waren die Füße Jesu, zu alter Zeit nicht über Englands grüne Berge? Und wir alle wussten die Antwort. Nein, natürlich nicht. Jesus kam auch nie nur in die Nähe von England. Er schien für mein Leben einfach völlig unwichtig zu sein. Aber gleichzeitig war ich völlig ignorant. Ich wusste so gut wie nimmer. Und ich denke, dass dies in unserer säkularisierten Gesellschaft immer mehr der Fall ist. Eine der Aufgaben, die ich hier habe, ist, als zweiter Krankenhauspfarrer das Brompton-Krankenhaus zu besuchen. Mit einem Team biete ich den Patienten dort am Sonntagmorgen Brot und Wein an, das Abendmahl. Wir bekommen da oft seltsame Antworten zu hören, wenn wir fragen, möchten Sie das Abendmahl? Ein Krankenhauspfarrer hat einmal einige Aussagen gesammelt und aufgeschrieben. Hier ein paar Kostproben. Nein, danke, ich gehöre zur Kirche von England. Ein anderer meinte, nein, ich wollte eigentlich Cornflakes. Und noch ein anderer, nein, danke, ich bin nie beschnitten worden. Ich war also sehr ignorant und hatte keinerlei Interesse am christlichen Glauben. Rückblickend aber fehlte etwas in meinem Leben, auch wenn mir das damals nicht klar war. Faszinierend für mich ist, dass Prinz Charles und Prinzessin Diana sich über Folgendes einig waren. Prinz Charles sagte in Bezug auf den Glauben, dass ungeachtet aller wissenschaftlichen Fortschritte tief im Innersten eine anhaltende und unbewusste Angst existiert, dass irgendetwas Wichtiges fehlt. Und Prinzessin Diana sprach auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung über ein überwältigendes Gefühl des Verlustes und der Isolation, das den Willen der Menschen unterwandert, in ihren Bemühungen, die Komplexität des modernen Lebens zu bewältigen. Sie wissen, sagte sie, dass etwas fehlt. Und das war auch meine Erfahrung. Ich habe es nicht so gesagt, aber wenn ich zurückschaue, war es wirklich so, weil ich immer nur für die Zukunft gelebt habe, immer den nächsten Schritt im Auge hatte, anstatt für die Gegenwart zu leben. In der Schule dachte ich, wenn ich Klassensprecher bin, wird das Leben toll sein. Ich wurde dann Klassensprecher, kein besonders guter, aber immerhin. 3 Wochen lang war das Leben toll. Aber danach dachte ich, es muss doch mehr im Leben geben. Und dann, naja, vielleicht wenn ich die Schule hinter mir habe, dann habe ich meine Freiheit, dann wird das Leben richtig lebenswert. Dann war ich mit der Schule fertig und das Leben war 3 Wochen lang wunderbar, bis ich dachte, es muss doch mehr im Leben geben. Da dachte ich, vielleicht wenn ich eine Freundin habe. Und irgendwie, ich weiß auch nicht wie, habe ich dann eine bekommen. Und es war toll. Bis die 3 Wochen herum waren. Viele Menschen leben ihr ganzes Leben so, warten immer auf das Nächste. Das wird sein. Und dann stellen sie fest, dass sie nicht zufrieden sind. Dass sie immer noch nach etwas anderem hungern. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Einzige, der diesen spirituellen Hunger, der in jedem Menschen ist, stillen kann. Diese anderen Sachen, egal wie gut sie sind, Beziehungen, Arbeit, Hobbys, Sport, irgendwie lassen sie uns spüren, dass etwas fehlt. Eine Japanerin erklärte es folgendermaßen. Wissen Sie, sagte sie, in Japan ist es, als ob wir 2 Mägen hätten. Einen für das Essen, Fleisch, Kartoffeln, Obst. Aber wie viel wir auch immer davon essen, wir fühlen uns nie satt. Es ist, als ob wir einen 2. Magen nur für Reis hätten. Und wir fühlen uns erst dann satt, wenn wir Reis gegessen haben. Ich glaube, Jesus hätte ihr gesagt, ich bin der Reis des Lebens. Ich bin der Einzige, der diesen anderen Magen satt machen kann. Der vielleicht größte Kolumnist unserer Zeit, Bernard Levin, sagte oft, ich bin Christ. Einmal schrieb er zum 14.000. Mal, ich bin kein Christ. Dieser Mann schrieb, Länder wie das unsere sind voll von Menschen, die alle materiellen Annehmlichkeiten haben, die sie sich nur wünschen können. Ebenso nicht materielle wie eine glückliche Familie. Und doch leben sie in einer stillen, manchmal auch lärmenden Verzweiflung. Sie sehen lediglich, dass in ihnen ein Loch ist. Und wie viel sie auch an Essen und Trinken in sich hineinschütten. Mit wie vielen Autos und Fernsehern sie sich zustopfen. Wie viele wohlerzogene Kinder und echte Freunde sie um sich herum aufmarschieren lassen. Es tut weh. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Einzige, der den Hunger, der in jedem Menschen ist, stillen kann. Warum ist das so? Jesus sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Zuallererst, Jesus weist einer verlorenen Welt die Richtung. Er sagt, ich bin der Weg. Freunde von mir hatten einmal ein schwedisches Au-pair-Mädchen. Dieses Au-pair-Mädchen war noch dabei, Englisch zu lernen und war deshalb mit vielen Redewendungen nicht vertraut. Eines Tages hatten 2 der Kinder in ihrem Zimmer Streit miteinander. Das Au-pair-Mädchen lief sofort zu ihnen hinauf. Als sie ins Zimmer kam, wollte sie was in aller Welt macht ihr bloß? Weil aber ihr Englisch noch nicht gut genug war, sagte sie, was macht ihr bloß auf der Welt? Diese Frage ist für uns heute eine sehr gute Frage. Was machen wir eigentlich auf der Welt? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Wer sind wir? Hat unser Leben eine elementare Bedeutung? Ziel?
What happens?
Was passiert, wenn wir sterben? Das sind, wenn Sie so wollen, die wirklich wichtigen Fragen. Die Lebensfragen ersten Ranges. Und ich vermute, dass viele Leute auf der Suche sind nach tieferem Sinn, nach Bedeutung, nach dem Ziel ihres Lebens. Ich war einmal fasziniert von einem Buch von Leo Tolstoi. Ich kannte schon Krieg und Frieden von ihm, sowie Anna Karenina, aber nicht sein Buch Meine Beichte. Er schrieb es 1879 und schilderte darin, wie er als Kind das Christentum abgelehnt hatte. Als er die Universität verließ, war er sehr anspruchsvoll. Sein ganzes Streben galt dem Vergnügen. Und so stürzte er sich kopfüber in das gesellschaftliche Leben von Moskau und St. Petersburg. Er führte ein wildes Leben, trank unmäßig, hatte viele Frauen und frönte dem Glücksspiel. Aber bald stellte er fest, dass ihn das nicht befriedigte. Also machte er die Jagd nach Geld zu seinem Lebensinhalt. Er hatte ein Landgut geerbt und verdiente mit seinen Büchern viel Geld. Aber er war immer noch nicht zufrieden. Dann begann er nach Macht, Erfolg und Ruhm zu streben. So schrieb er laut Encyclopaedia Britannica einen der zwei oder drei besten Romane der Weltliteratur. Aber zufrieden war er immer noch nicht. Dann konzentrierte er seine ganze Energie auf seine Familie und machte sie zu seinem Lebensinhalt. 1862 hatte er geheiratet und bekam 13 Kinder, die ihn nach eigener Aussage gründlich von der Suche nach dem Sinn des Lebens abhielten. Er hatte alles erreicht, was er je gewollt hatte, und lebte nach landläufiger Auffassung in vollkommenem Glück. Trotzdem trieb ihn eine Frage fast in den Selbstmord. Was hat mein Leben für einen Sinn, der durch die Unausweichlichkeit des Todes nicht zunichte wird? Er suchte die Antwort überall, in Wissenschaft und Philosophie. Die einzige Antwort, die er fand, war: Raum und Zeit sind unendlich und darin verändern sich unendlich kleine Teile in einer unendlichen Komplexität. Das fand er nicht unbedingt befriedigend. Also schaute er sich seine Zeitgenossen näher an und stellte fest, dass sich nur wenige überhaupt mit solchen Grundfragen beschäftigten. Schließlich fand er heraus, dass die einfachen Bauern Russlands in ihrem Glauben, ihrem Vertrauen zu Gott durch Jesus Christus die Antwort gefunden hatten. 100 Jahre später hat sich daran nichts geändert. Freddie Mercury, Leadsänger der Rockgruppe Queen, hatte ein riesiges Vermögen aufgehäuft und unzählige Fans gehabt. Aber kurz vor seinem Tod gab er in einem Interview zu, dass er total war. Er sagte: Man kann alles auf der Welt haben und doch der einsamste Mensch sein. Das ist die bitterste Form der Einsamkeit. Der Erfolg hat mich zum Idol gemacht und mir Millionen Pfund eingebracht. Aber er hat mir das eine vorenthalten, was wir alle brauchen: eine dauerhafte, liebevolle Beziehung. Es gibt nur eine einzige letztendlich vollkommen liebevolle und wirklich dauerhafte Beziehung. Und das ist die Beziehung zu Gott. Jesus sagte: Ich bin der Weg zu dieser Beziehung. In Jesus finden wir den eigentlichen Grund, warum wir geschaffen wurden. Manche Leute fragen mich: Was macht das schon aus? Vielleicht hilft dir ein Vergleich, denn bevor ich Christ war, war ich vollkommen glücklich mit dem Leben, so wie es war. Ich war nicht auf der Suche nach irgendetwas. Als wir Kinder waren, hatten wir zu Hause einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Er war nicht besonders gut. Immer gab es Schneegestöber und Streifen im Bild. Es war so anstrengend, fernzusehen. Ich erinnere mich gut an das Finalspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 1966, als England gerade dabei war, ein Tor zu schießen. Da kamen die Streifen wieder. Wir fanden heraus, dass man bestimmte Dinge tun konnte, um das Bild zu verbessern. Legte man eine Hand auf bestimmte Stellen an der Rückseite des Gerätes oder stellte man sich daneben, dann wurde das Bild sofort besser. Und eines Tages haben wir dann herausgefunden, dass der Fernseher eigentlich nur eine Antenne brauchte. Wir haben eine angeschlossen und siehe da, ein wunderbares, scharfes Bild. Also, es macht wirklich etwas aus. Weil, als wir die Antenne entdeckt und angebracht hatten, wollten wir nie wieder das frühere Fernsehbild haben. Und wenn nun jemand diese Erfahrung, diese Beziehung zu Gott durch Jesus Christus hat, dann ist es wie mit der Antenne. Darum geht es im Leben. Jesus sagt, ich bin der Weg. Zweitens, Jesus bringt Realität in eine verwirrte Welt. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Manche Leute sagen, wissen Sie, das ist ja prima, dass Jesus diesen Hunger stillt. Ich habe dafür keinen Bedarf. Ist das nicht eine Krücke für schwache Menschen? Wenn Sie ihn brauchen, okay, aber ich brauche ihn nicht.
But it's not for me. Logically, that.
Doch wenn man logisch denkt, kann das nicht stimmen. Denn wenn es wahr ist, ist es für jeden wahr. Wenn es aber nicht stimmte, wäre es nicht okay für die, die daran glauben. Denn sie würden dadurch hinters Licht geführt. C.S. Lewis drückte es so aus: Das Christentum hat keinerlei Bedeutung, wenn es unwahr ist. Wenn es aber wahr ist, ist es unendlich wichtig. Was es nicht sein kann, ist ein bisschen wichtig. Also lautet die Frage, ist es wahr? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich glaube, ich habe früher gar nicht realisiert, wie viele Belege es gibt. Dinge, die wir im Alpha-Kurs machen, ist, die historischen Belege für Leben, Tod und Auferstehung von Jesus Christus anzuschauen. Die Auferstehung ist ja der Dreh- und Angelpunkt des Christentums. Und es ist erstaunlich, wie viele Menschen, die es gewohnt sind, nach Beweisen zu suchen und die sich mit der Auferstehung beschäftigt haben, zu dem Ergebnis kamen, dass sie wahr ist. Ein ehemaliger Geschichtsprofessor an der Universität Oxford nannte die Auferstehung die am besten belegte der Geschichte. Mir war gar nicht bewusst, dass viele der wissenschaftlichen Pioniere gläubig waren. Descartes, Newton, Kepler, Galileo, Locke, Kopernikus, Faraday, Boyle, Mendel, Kelvin, Pasteur, Lister, Maxwell, Simpson. Professor James Simpson, der hervorragende Wissenschaftler, dessen Entdeckungen den Weg zu einer sicheren, schmerzlosen Chirurgie bahnten, wurde einmal gefragt, was ist Ihrer Meinung nach die wichtigste Entdeckung Ihres Lebens? Seine Antwort lautete, die wichtigste Entdeckung, die ich je gemacht habe, war die Entdeckung von Jesus Christus. Juristen. Der vermutlich größte britische Richter des 20. Jahrhunderts war Lord Denning. 50 Jahre lang war er eine überragende Figur in seinem Berufsstand. Und er war auch Vorsitzender der Gemeinschaft christlicher Juristen. Er schaute sich die Beweise an und kam zu dem Schluss, die Auferstehung ist wahr. Aber wenn Jesus sagte, ich bin die Wahrheit, meinte er damit mehr als nur eine intellektuelle Wahrheit. Das hebräische Wahrheitsverständnis geht von Wahrheit als Erfahrung aus. Und der Unterschied zwischen dem bloß intellektuellen Wissen und dem persönlichen Wissen über die Wahrheit ist groß, wie der zwischen Kopf und Herz. Lassen Sie mich einen Vergleich anstellen. Ich bin jetzt fast 25 Jahre mit Pippa verheiratet. Nehmen wir an, ich wäre in einen Buchladen gegangen, bevor wir uns begegnet sind und geheiratet haben, und hätte dort ein Buch gesehen mit dem Titel Pippa, die erstaunliche Frau.
Called Pippa, the amazing woman.
Ich hätte gedacht, oh, interessant, schlag es mal auf. Kapitel 1, ihre bezaubernde Persönlichkeit. Kapitel 2, ihre außerordentliche Intelligenz. Kapitel 3, ihre große Geduld. Kapitel 4, ihre Fähigkeit, eine langmütige Ehefrau abzugeben. Kapitel 5, ihre Cordon Bleu-Kochkünste. Kapitel 6, ihre sportlichen Fähigkeiten. Ein recht kurzes Kapitel. Aber länger als bei mir, beeile ich mich hinzuzufügen. Und beim Lesen hätte ich gedacht,
wow,
was für eine erstaunliche Frau. Das ist intellektuelles Wissen. Nun, ich kann tatsächlich sagen, sie ist eine erstaunliche Person. Das ist mein persönliches Wissen, meine Erfahrung aus 25 Jahren Ehe. Und wenn nun jemand sagt, ich weiß, dass Jesus die Wahrheit ist, dann handelt es sich nicht nur um intellektuelles Wissen, sondern um eine persönliche Erfahrung, eine Beziehung zum auferstandenen Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Drittens bringt er Leben in eine freudlose Welt. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus kam, um uns von den Dingen zu befreien, die unser Leben verderben, von den Dingen, die wir falsch machen. Sie wissen, hier hat einen Unterschied zwischen Fehlern, die wir machen, und dem wirklich Verkehrten. Fehler sind oft nicht bedeutsam. Sie können sogar recht amüsant sein. Hier zum Beispiel ein paar Fehler, die Schüler in Aufsätzen machten und die veröffentlicht wurden. Ich lese mal ein paar vor. Ein Schüler schrieb, im ersten Buch der Bibel, Genesis, wurden Adam und Eva aus einem Apfelbaum erschaffen. Einer ihrer Söhne, Kain, fragte, bin ich der Sohn meines Bruders? Ein anderer schrieb, Mose führte die hebräischen Sklaven zum Roten Meer, wo sie ungesäuertes Brot machten. Das ist Brot ohne irgendwelche Zutaten. Mose stieg den Berg Zyankali hinauf, um die 10 Gebote zu empfangen. Er starb, bevor er Kanada erreichen konnte. Wieder ein anderer schrieb, die Griechen waren ein hochskulpturiertes Volk. Und ohne sie hätten wir keine Geschichte. Die Griechen hatten auch Mythen. Mythen sind weibliche Motten. Noch einer schrieb, Sokrates war ein berühmter griechischer Lehrer, der umherzog, um die Leute zu beraten. Er wurde umgebracht. Er starb an einer Überdosis schierer Ehe. Nach seinem Tod ging es mit seiner Karriere steil bergab. Ein anderer schrieb, Julius Caesar löschte sich selbst auf einem Schlachtfeld in Gallien aus. Die Märziden töteten ihn, weil sie dachten, dass er König werden sollte. Sterbend keuchte er, Teher, Brutus. Und schließlich, Johann Sebastian Bach schrieb eine große Anzahl von Kompositionen und hatte viele Kinder. Er übte auf einer alten Spinatwachtel. In seinem Oberstübchen. Bach stirbt seit 1750. Er war der berühmteste Komponist aller Zeiten, genau wie Händel. Händel war zur Hälfte Deutscher, zur Hälfte Italiener und zur Hälfte Engländer. Er war sehr groß. Unsere Fehler können also sehr amüsant und harmlos sein. Aber es gibt Dinge, die wir falsch machen, die schwerwiegender sind. Das ist, sicher auch in meinem Fall, echte Schuld.
True guilt.
Der große russische Romancier und Nobelpreisträger Alexander Solzhenitsyn sagte einmal, die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft weder zwischen Staaten, noch durch Gesellschaftsklassen oder Parteien, sondern geht mitten durch das menschliche Herz. Und zwar durch jedes Herz. Aber im Kern der christlichen Botschaft steht eine gute Nachricht. Das ist die Bedeutung von Evangelium, gute Nachricht. Und die gute Nachricht lautet, Gott liebt dich. Er liebt uns so sehr, dass er zu uns kam, in der Person Jesu Christi, um für uns zu leben und zu sterben. Am Kreuz nahm Jesus unsere Schuld auf sich. Alles, was wir falsch gesagt und gedacht haben. Er starb an unserer Stelle. Er starb für dich und er starb für mich. Und wenn du die einzige Person gewesen wärst, die es nötig hätte, wäre er für dich alleine gestorben. Oder für mich. Er liebt uns so sehr. Und deshalb ist es überhaupt möglich, dass unsere Schuld weggenommen wird. Er kam, um uns zu befreien von der Schuld. Er kam, um uns zu befreien von Abhängigkeiten, von Dingen, die wir hassen, weil sie uns in ihrer Gewalt haben. Er überwand die Furcht vor dem Tod und alle Ängste, die damit zusammenhängen. Denn Jesus starb nicht nur für uns. Er ist auferstanden von den Toten. Er besiegte den Tod. Er machte es möglich, dass wir Gott kennenlernen können, eine Beziehung zu ihm haben. Er machte es möglich, dass wir uns ändern können, so werden können, wie wir uns das tief innen schon immer gewünscht haben. Er sendet seinen Heiligen Geist, der in uns wohnt und uns verwandelt. Die Früchte seines Geistes fangen an, in uns zu wachsen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Er macht es möglich, dass wir in einem neuen Ausmaß lieben können. Denn wenn wir die Liebe Gottes an uns erfahren, unsere Herzen ausgegossen wird, gibt uns das wiederum eine ganz neue Liebe für Gott und für die Welt um uns herum. Es geht also nicht nur um ein gutes Gefühl. Es geht darum, dass wir in dieser Welt etwas bewirken können. In einer Welt, die so dringend Veränderung braucht. Nun ist es natürlich nicht leicht, ein Christ zu sein, heutzutage. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es heutzutage, in diesem Teil der Welt, wesentlich schwieriger ist, ein aufrichtiger Christ zu sein, als nicht Christ zu sein. Ich war überrascht, als ich in der Sunday Times ein Interview mit Alice Cooper, dem Rockmusiker, fand. Da stand, dass Alice Cooper ein dunkles Geheimnis habe. Der 53-jährige Rocker sei ein Christ. In diesem Interview beschrieb Alice Cooper seine Umkehr zum Christentum. Aber es ist nicht einfach, Religion und Rock zu verbinden.
But it hasn't been easy combining religion and rock. This is what he says.
Er sagt, es ist das Rebellischste, was ich je getan habe. Bier zu trinken ist einfach.
Drinking beer is easy.
Dein Hotelzimmer auseinanderzunehmen ist einfach. Aber ein Christ zu sein, das ist eine harte Sache. Das ist echte Rebellion.
That's real rebellion.
Es ist nicht leicht. Christsein ist aber auch nicht langweilig. Es ist nicht unwahr. Es ist nicht unwichtig für unser Leben. Es ist aufregend, es ist wahr, es ist wichtig. Denn Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich weiß nicht, wie Sie jetzt auf all das reagieren. Vermutlich gibt es viele unterschiedliche Reaktionen. Einige von Ihnen sagen vielleicht, das ist völlig wahr. Ich war noch nie hier, ich habe noch nie etwas über den Alpha-Kurs gehört. Aber ich weiß genau, wovon du sprichst. Ich habe diese Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Und das ist das Schönste, was es gibt. Das ist fantastisch. Sie kommen vielleicht aus einer anderen Kirche, sind Katholik, Baptist, Lutheraner, von der Heilsarmee, aus irgendeiner anderen Konfession. Ich glaube, das ist alles nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass Sie eine Beziehung zu Gott haben, durch Jesus Christus. Andere sagen möglicherweise, ich bin mir mit dieser Beziehung nicht so sicher. Als Paulus nach Athen kam und über Jesus und die Auferstehung sprach, gab es drei unterschiedliche Reaktionen. Einige spotteten. Wenn es Ihnen heute ähnlich geht, dann denken Sie bitte nicht, ich würde Sie verurteilen. Ich hatte nämlich selbst sehr lange diese Einstellung. Dann ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt für Sie. Andere meinten, wir sind nicht so recht überzeugt, aber wir haben Interesse und würden gerne mehr hören. Wenn das Ihre Sicht ist, dann möchte ich Sie ermutigen, weiter nachzufragen. Sie können das ganz persönlich für sich tun, indem Sie einfach das Neue Testament lesen. Sie könnten auch eine Gemeinde aufsuchen. Ich denke, es ist nicht so wichtig, welche Gemeinde mit welcher Benennung, Evangelien, Baptisten, Katholiken, und zu den Leuten dort sagen, können Sie mir helfen? Gibt es vielleicht einen Kurs? Alpha ist ein Kurs für die Einführung in den christlichen Glauben. Er ist nicht der einzige, auch nicht der beste, Er ist nur eine Möglichkeit. Er läuft allerdings in Tausenden von Gemeinden und Sie finden vielleicht einen in Ihrer Nähe. Wenn Sie kommen möchten, dann kommen Sie gerne hierher. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, wenn es wahr ist, ist es unendlich wichtig. Dann muss es richtig sein, dafür 10 Abende zu investieren, um herauszufinden, ob es wirklich wahr ist. Die dritte Reaktion, die Paulus in Athen bekam, war die, dass einige glaubten. Sie hörten die Botschaft zum ersten Mal und sagten, großartig. Hier ist vielleicht nur eine einzige Person, die sagt, großartig. Ich fände es wirklich toll, diese Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Die gute Nachricht ist, Sie können das jetzt erfahren. Ganz einfach. Wir wenden uns ab von allem, was schlecht ist, und sagen, vergib mir. Wir danken Jesus, dass er für uns gestorben ist, glauben an ihn und sagen, bitte, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Vergib mir, danke, bitte. Ich möchte das jetzt gerne für jeden möglich machen, der dieses Gebet sprechen möchte. Bitte seien Sie rücksichtsvoll. Niemand soll laut beten, nur in der Stille des Herzens. Gott hört unser Gebet. Jesus ist hier. Er ist auferstanden von den Toten. Aber würden Sie bitte alle so freundlich sein, die Augen zu schließen und den Kopf zu neigen, damit die Person, die gerne beten möchte, es in würdevoller Weise tun kann. Jesus ist hier. Er lebt. Sie können mit ihm sprechen. Im Herzen, mit. Herr Jesus Christus, vergib mir bitte alles, was ich in meinem Leben verkehrt gemacht habe. Wenn Ihnen etwas Bestimmtes einfällt, bitten Sie ihn konkret dafür. Ich wende mich jetzt von allem ab, von dem ich weiß, dass es verkehrt ist. Bitte vergib mir. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich empfange jetzt deine Vergebung. Ich vertraue dir mein Leben an. Bitte komm durch deinen Heiligen Geist in mein Leben und bleibe immer bei mir. Danke, Herr Jesus Christus. Amen.
Amen.
Diese Sendung zeichnet nicht den Alpha-Kurs in seiner Gesamtheit nach. Das Schauen der gesamten Kursteile im Fernsehen ist nicht vergleichbar mit dem Besuch eines Alpha-Kurses bei Ihnen vor Ort. Alpha-Kurse werden heute in Tausenden von Gemeinden in Deutschland und weltweit angeboten. Details über Kurse in Ihrer Nähe finden Sie unter www.alphakurs.de.